Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist der langjährige Außenpolitikexperte der Grünen und jetzige Parteichef Omid Nuripur. Auch er ist auf dem Weg nach München zur Sicherheitskonferenz. Guten Morgen, Herr Nuripur.
Schönen guten Morgen, Frau Engels.
In der Russland-Ukraine-Krise haben sich die Zeichen, die ja Mitte der Woche kurzzeitig ein wenig auf Entspannung standen, wieder verflüchtigt. Es gibt Meldungen über Kämpfe in den Separatistengebieten. Die USA sprechen davon, dass eigentlich mehr als weniger Soldaten von Russland in Grenznähe aufgestellt werden. Russland streitet das ab. Es wurde bekannt, dass der stellvertretende US-Botschafter ausgewiesen wurde. Wie lesen Sie diese Zeichen?
Die Eskalation ist alles noch nicht vom Tisch. Es ist sehr sichtbar, dass die russische Seite so tut, als würde sie jetzt eher deeskalieren und abziehen. Und wir sehen eine weitere Massierung substanzieller Art an der ukrainischen Grenze. Auch die maritime Front, die Frage, welche Boote in welche Richtung tatsächlich auch gesteuert werden, ist weiterhin extrem bedrohlich. Und auch die anderen Baustellen, die es gibt, wo Russland versucht, Einfluss zu nehmen, von Syrien bis nach Mali, sind alles sehr angespannte Situation. Das heißt, wir haben es hier mit einer manifesten Krise zu tun. Und jetzt gilt es, dass man weiterhin natürlich bis zum letzten Augenblick alles dafür tut, damit es nicht zu einem weiteren Krieg kommt in Europa.
Für heute hat US-Präsident Biden eine Videoschaltkonferenz mit den wichtigsten westlichen Verbündeten einberufen. Was sollte hier der Akzent sein?
Auf der einen Seite muss der russischen Seite klar gemacht werden, dass wir einhellig stehen auf der Seite des Völkerrechts und damit in diesem Fall auch auf der Seite der Ukraine. Auf der anderen Seite muss aber auch klar sein, dass die Diplomatie weitergeht, dass die Gesprächsbereitschaft da ist, dass man nicht die Gespräche abbricht und dass natürlich alle Türen offen bleiben, damit wir zu einer guten, stabilen Friedensordnung in Europa zurückkehren können.
Moskau droht in seinem jüngsten Schreiben an die Adresse der USA nun mit militärtechnischen Maßnahmen, also womöglich einer dauerhaften Stationierung von Raketen und Soldaten an der Grenze zur Ukraine, falls Washington sich bei den geforderten Sicherheitsgarantien, die ja Rückzug der NATO und Untersagung einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine umfassen, nicht bewegt. Wie bewerten Sie diese Ausgangslage? Wo kann man denn da überhaupt irgendwie verhandeln?
Das ist ein weiterer Schritt zur Eskalation und alles andere als erfreulich. Genauso wie auch am Mittwoch es einen breiten Cyberangriff gegeben hat auf die Ukraine, wo die Ursachen natürlich gerichtsfest nicht zu klären sind, aber die Zusammenhänge sehr klar und deutlich auch auf Russland hinweisen. Da gilt es, dass man erst recht zusammensteht, da gilt es, dass man erst recht sehr klar und deutlich auch vorbereitet und auch vermittelt, dass die Aggression Russlands einen Preis haben werden für Russland. Aber gleichzeitig bleibe ich dabei, dass es nicht anders geht, als am diplomatischen Strang festzuhalten. Ich bin sehr froh, dass die Außenministerin und der Bundeskanzler eng abgesprochen reisen, telefonieren und tun, damit die Situation sich entspannt.
US-Präsident Biden wird ja nicht müde, vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine zu warnen. Das sind meist deutlich schärfere Töne aus den USA, die wir da hören, als sie meist aus europäischen Hauptstädten zu hören sind. Glauben Sie diese Warnungen 1:1 oder muss man dahinter auch Eigeninteressen der USA vermuten?
Es ist zweifelsohne eine innenpolitische Auseinandersetzung auch im Kongress in den USA im Gange in dieser Frage, die auch möglicherweise auf die Tonlage einen Einfluss nimmt. Diese Tonlage ist nicht immer hilfreich gewesen in den letzten Wochen. Das ist alles richtig. Und ich weiß auch nicht, welche Informationsgrundlage die Amerikaner haben für ihre Äußerungen mit genauen Tagen und Daten. Das ist nicht bekannt, aber das ändert nichts daran, dass, obwohl jedes einzelne Land auch eigene Interessen hat, wir zusammenstehen müssen an der Seite des Völkerrechts und wir nicht einfach zuschauen können, wie Russland weiter, wie bisher auch schon geschehen, die territoriale Souveränität der Ukraine verletzt. Und wenn ich jetzt sehe, dass Parlament in Russland, was ja jetzt nicht unbedingt ein Hort ist von Unabhängigkeit, den Präsidenten in Anführungsstrichen auffordert, er möge die Separatisten im Osten der Ukraine anerkennen als Volksrepubliken, dann ist das ein weiterer Beitrag weg vom Völkerrecht. Und das können wir uns einfach nicht anschauen mit Hunden im Schoß.
Stichwort Beitrag und nicht die Hände im Schoß lassen. Nun wird es ja konkret. Die NATO-Verteidigungsminister haben gestern beraten und dort werden auch neue multinationale Gefechtsverbände diskutiert, mit denen man in den östlichen NATO-Ländern die Truppen vergrößern will, vielleicht auch neue schaffen werden, beispielsweise in Rumänien stationieren. Einige NATO-Mitglieder haben schon angekündigt, sich beteiligen zu wollen. Deutschland nicht. Warum nicht?
Die Rückversicherungsmaßnahmen innerhalb der NATO sind substanziell für den Zusammenhalt der Allianz, dass gerade unsere mitteleuropäischen Staaten und osteuropäischen Partnerstaaten extreme Sorgen haben in diesem Augenblick, ist mehr als verständlich. Ich möchte im Übrigen darauf hinweisen, weil es ja auch immer heißt, es gäbe Dissonanzen innerhalb der Koalition in dieser Frage, dass wir eine sehr klare Referenz dazu auch im Koalitionsvertrag verhandelt haben und verankert haben. Und Deutschland beteiligt sich an diesen Rückversicherungsmaßnahmen. Es ist immer schon so innerhalb der NATO, aber auch innerhalb der EU, dass bei den Fragen von Sicherheit und Militär es sowas gab wie variable Geometrien, dass nicht alle bei allem mitgemacht haben, sonst würde eine Arbeitsteilung auch nicht möglich sein. Das heißt nicht, dass Deutschland sich jetzt nicht verstärkt beteiligt, beispielsweise an der Rückversicherung der NATO im Baltikum.
Ja, das ist ja beschlossen, aber über diese neuen Kräfte haben wir noch keine Zahlen und keine Beteiligung gehört. Wäre das nicht ein wichtiges Zeichen, hier voranzugehen?
Aber Sie haben ja gerade selbst gesagt, dass die Pläne jetzt weder konkretisiert noch abgeschlossen sind und dementsprechend wird auch natürlich in Deutschland diskutiert werden. Aber ich wollte einfach nur klar machen, dass es nicht so ist, dass in dem Augenblick, in dem die NATO etwas beschließt, automatisch immer alle Länder dabei sind, sondern die Arbeitsteilung ist dort natürlich von zentraler Wichtigkeit. Und es ist notwendig, wichtig und das ist auch passiert und es wird auch heute beim Treffen der Außenminister von Baerbock, Blinken und anderen ein klares Signal der Geschlossenheit ausgehen müssen und ausgehen Richtung Russland, dass wir jetzt zusammenstehen und unsere Partnerstaaten nicht im Stich lassen werden.
Wenn Sie alles zusammennehmen, welches ist das Forum, in dem sich möglicherweise Russland und die westlichen Konfliktparteien und natürlich auch die Ukraine zusammenfinden, um hier wieder zu deeskalieren?
Ich glaube, dass es nicht die eine zentrale Plattform gibt. Es ist auch nicht ratsam und derzeit auch nicht machbar. Aber wir haben das Normandie-Format, das hoffentlich sehr bald wieder zusammenkommt. Also Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland. Wir haben die Gespräche der Amerikaner sehr direkt mit den Russen, wo die Amerikaner auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr eng uns briefen, uns erzählen, was da passiert ist. Wir haben viele Formate in diesem Zusammenhang an den Gesprächsplattformen und an den Gesprächen hat es bisher nicht gemangelt. Alle wissen, dass eine Friedensordnung in Europa nicht ohne Russland machbar ist, aber Russland muss dazu auch einen Beitrag leisten. Das fehlt und das ist das Problem der Zeit.
Der Außenpolitik-Experte und Parteichef der Grünen Omid Nuripur in den Informationen am Morgen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.